Herzlich willkommen beim POLL, dem Podcast für lebenslanges Lernen.
Heute mit einem französischen Thema. Was genau? Dazu kommen wir gleich. Erst einmal möchte ich den heutigen Experten begrüßen. Herzlich willkommen, Dr. Wolfgang Freud.
Ich freue mich, hier reden zu dürfen.
Ja, zu dir habe ich ja tatsächlich eine kleine Verbindung, weil, anno dazumals, es fühlt sich an wie vor vielen Jahren, saß ich tatsächlich mal bei dir in einer Übung. Es war Wissenschaft und Nazitum,
ja,
der Nationalsozialismus.
Wissenschaft im Nationalsozialismus.
Genau. Ja, und nach, jetzt, ich weiß gar nicht mal, wann das war, 2016, ist auch egal, Zahlen und Historiker, das ist schwierig. Jetzt sind wir hier für ein anderes Thema, weil dein Kerngebiet, ich glaube, du wohnst ja auch dort, wenn ich das so gewahrt.
Ich bin aus Metz, ich lebe seit über einem Vierteljahrhundert in Frankreich.
Genau, also es geht um Frankreich, und zwar Frankreich im Zweiten Weltkrieg.
Ja.
Da bietest du, oder hast du, naja, je nachdem, wann man diese Folge sich anhört, im aktuellen Wintersemester 23, 24 bietest du eine Übung an, die heißt Frankreich im Zweiten Weltkrieg, Okkupation, Kollaboration und Resistance.
Ganz genau.
Und deswegen sind wir hier.
Ja, ja.
Weil da habe ich ein paar Fragen zu.
Die Übung habe ich schon mal vor 3 oder 4 Jahren angeboten und da war sie so sehr überlaufen. Dieses Jahr sind nicht ganz so viele Studis zu mir gekommen.
Auf jeden Fall, für mich ist das so ein, gut, ich muss ja gestehen, der Zweite Weltkrieg habe ich mich sowieso nicht so viel mit beschäftigt. Treue HörerInnen dieses Podcasts wissen, ich bin ein bisschen weit östlich unterwegs. Dementsprechend vielleicht mal so ganz allgemein die Frage gestellt. Also dafür, dass, naja, das Deutsche Reich nach Frankreich kam, mussten sie es erstmal angegriffen haben. Also mal ganz grob zusammengefasst, damit wir auch auf demselben Stand sind. Wie kam es denn dazu, dass Deutschland Frankreich angegriffen hat?
So, formell hat nicht das Deutsche Reich Frankreich angegriffen, sondern die Französische Republik hat dem Deutschen Reich am 3. September 1939 den Krieg erklärt. Das war Frankreich und Großbritannien, die dem Deutschen Reich den Krieg erklärt haben, weil 2 Tage zuvor das Deutsche Reich, Hitler, Polen überfallen hat. Und Polen hatte seit Anfang 1939 eine Garantieerklärung durch die französische und durch die britische Regierung erhalten. Und diese Garantieerklärung war auch öffentlich gemacht worden als Abschreckung gegen die nationalsozialistische Expansionspolitik, um Hitler zu zeigen, du hast vielleicht die Tschechoslowakei zerschlagen und da konnten wir nichts dagegen machen, aber wenn du noch einmal nach Osten die Grenze überschreitest, werden wir dieses angegriffene Land unterstützen. Und es war klar, dass Polen das nächste Ziel in der deutschen Expansionspolitik sein würde. Deswegen wurde der polnischen Regierung eine Garantie für ihre Sicherheit ausgestattet. Nur hatte eben die britische und noch viel weniger die französische Regierung Anfang September die Intention, die Grenze zum Deutschen Reich vom Westen her zu überschreiten. Sie hätten es wohl ohne Mühe geschafft, denn die Truppen des Deutschen Reiches, fast das gesamte Militär, stand im Osten bei der Eroberung von Polen und die Westgrenze war nicht gut verteidigt. Allerdings hat die Propaganda Hitlers auch westlichen Ausland gefruchtet. Es gab da so einen Propagandafilm über den deutschen Westwall und wie gut der installiert sei, um sich gegen Westen zu verteidigen. Und das scheint tatsächlich auch in Frankreich gezogen zu haben. Dort wurde dieser Propagandafilm auch gezeigt. Aber vor allen Dingen hatten die Franzosen ja seit Ende der 20er Jahre und massiv während der 30er Jahre eine Verteidigungslinie an der Grenze zum Deutschen Reich, namentlich in Elsass und im Grenzgebiet zwischen dem Saarland und der Pfalz auf der Seite des Departements Moselle eingerichtet, die Maginot-Linie. Und die Maginot-Linie war an dieser Grenze, an der direkten Grenze zwischen Deutschland und Frankreich, bestimmt das am besten ausgebaute Festungswall der Welt. Da kam keine Maus durch, wenn die Franzosen es nicht wollten. Denn in Frankreich war man, auch so wie das üblich ist, davon überzeugt, der nächste Krieg ist so wie der letzte. Der nächste Krieg wird so wie der Erste Weltkrieg, ein Stellungskrieg, wo wir über ein Feld zwischen den beiden Fronten immer hin und her laufen müssen und dass wir dann von den Bomben und den Granaten und den Maschinengewehren des Gegners gemurkst werden. Und deswegen dachte man sich, wir bauen unsere Stellung so perfekt aus, dass die Deutschen beim Versuch, auf die französischen Stellungen vorzurücken, schon direkt hinter der Grenze abgefangen und erschossen werden. Und deswegen war diese Hilfeleistung, die man eigentlich der polnischen Regierung vor dem 1. September 1939 versprochen hatte, die war absolut hinfällig. Es gab, ich glaube, einmal eine größere französische Einheit, die sich im September über die Reichsgrenze gewagt hatte, die wurde sofort zurückgepfiffen. Wenn man gesagt hat, nein, wir haben hier unsere sicheren Stellungen, das ist besser, als wenn wir im Deutschen Reich irgendwie auf die Bunkeranlagen dieses Westwalls auflaufen müssten. Der Krieg begann dann tatsächlich erst am 10. Mai 1940 nach etlichen Vorbereitungen des Deutschen Reiches. Und er begann eben nicht nur mit einem Angriff Deutschlands auf Frankreich, sondern auch auf die neutralen Zwischenstaaten zwischen Deutschland, Frankreich, auf die Niederlanden, auf Belgien und auf Luxemburg. Weil nämlich die deutsche Angriffsidee war, wir gehen die Maginot-Linie an der Stelle, an der sie am besten ausgebaut ist, genau an der deutsch-französischen Grenze, indem wir von Norden nach Frankreich einrücken, also über Belgien, um dann an den dort installierten, weniger gut ausgebauten Bunkern vorbeirennen zu können.
Ich finde es ja immer interessant, dieser Gedanke, was wäre wenn, was wäre denn, wenn die Alliierten 39 über die Grenze gegangen wären? Ich meine, das ist
dann
jetzt unrealistisch.
Dann wäre der Krieg vorbei gewesen, hätte Deutschland den Zweiten Weltkrieg schon im Herbst 1939 verloren gehabt. Die Truppenstärke war im Deutschen Reich nicht groß genug, um in dem Moment einen Zwei-Fronten-Krieg gegen Polen auf der einen Seite und gegen Großbritannien und Frankreich auf der anderen Seite zu gewinnen.
Ja. Und dieser Plan, über Belgien nach Frankreich einzufallen, der war ja auch nicht neu.
Doch, der war neu, die Richtung war neu. Also der Überfall auf Belgien war ja schon aus dem Ersten Weltkrieg bekannt und hat ja 1914 auch zum Eintritt Großbritanniens in den Ersten Weltkrieg auf der Seite Frankreichs geführt, weil die die belgische Neutralität schützen wollten in einem internationalen Vertrag. Aber die Richtung des Angriffs auf die westlichen Staaten und speziell Frankreich, die war neu. Im Ersten Weltkrieg hatte man eher so eine West-Südwest-Richtung eingeschlagen, also einen weiten Bogen über die eher flachen Gegenden in der Nähe der Küste, ist man direkt auf Paris zugerückt und hat dann versucht, Norden Frankreichs Paris einzunehmen, wohingegen man diese Richtung genau umgedreht hat im Zweiten Weltkrieg 1940. Im Mai 1940 hat man von Osten angegriffen und hat dann einen Schwenk nach Nordwesten gemacht, um die alliierten Truppen in der Mitte auseinanderzuschneiden. Und diese relativ zügigen Vorstöße der deutschen Panzerdivisionen waren höchst riskant. Das erste Risiko war, hätten die Alliierten schnell erfahren, dass die Deutschen über die Ardennen vorrücken, hätten sie dort alle Straßen bombardieren können. Und dann wäre da kein Panzer und kein Lastwagen der Deutschen jemals durchgekommen. Die Täler, durch die die deutsche Armee musste, waren extrem eng, die Straßen extrem schmal. Hätte dort nur ein Panzer kaputt auf der Straße gestanden, hätte das den ganzen Vormarsch entsetzlich lange aufgehalten. Aber die Alliierten haben sich täuschen lassen, dadurch, dass auch die deutsche Luftwaffe in diesen Gebieten für 3 Tage lang nicht angegriffen hat. Und deswegen kamen diese deutschen Truppen tatsächlich auf dem engsten Wegen durch die Gebirge der Ardennen nach Westen vor. Und als es das die Alliierten gemerkt hatten, hatten die deutschen Truppen die Ardennen schon verlassen. Und dann, nach einer Weile, in der die Panzertruppen, vor allem Guderian und Rommel, nach Westen gerade vorgeschlossen waren, machen sie einen Nordschwenk in Richtung des Kanals, des Ärmelkanals, und haben praktisch bei Dunkerque, bei Dünkirchen, die alliierten Truppen entzweigeschnitten. Was wiederum beinahe dazu geführt hätte, dass die britische Regierung ihr Expeditionsheer verloren hätte. Ja. Da waren dann allerdings die inneren Auseinandersetzungen in der deutschen Führung zu groß. Hitler hatte einfach zu viel Angst, dass diese enorm risikoreichen Vorstöße der Panzergenerale irgendwann mal von den Alliierten abgeschnitten würden. Es gab auch mindestens einmal bei dem Vorstoß die Gefahr, dass die Alliierten im Rücken der Panzerkolonnen die deutsche Front in zwei schneiden würden. Das hat aus mehreren Gründen nicht geklappt, aber die Gefahr war riesengroß. Und kurz vor Dünkirchen hat Hitler gesagt, so, jetzt machen wir aber erst einmal Stopp und halten ein und lassen erstmal den Nachschub nachkommen und die Reserve und so weiter, bevor wir dann weiter vorstoßen. Und diese drei Tage haben jetzt Expeditionskorps gerettet. Sonst hätte Großbritannien 300.000 Soldaten in deutschen Kriegsgefangenenlagern verloren.
Und dann folgt auch relativ schnell der Vorstoß auf Paris, die Kapitulation von Frankreich.
Ja, es war natürlich auch ein Teil der französischen Armee durch den Vorstoß an den Ärmelkanal der deutschen Truppen abgeschnitten worden und konnten später von den Deutschen in die Kriegsgefangenenlager geholt werden. Und auf Paris vorzurücken, da stand praktisch schon keine Armee mehr im Weg. Die französische Armee war mehr oder minder in Auflösung begriffen. Die französische Zivilbevölkerung ist in Massenflucht vor den deutschen Truppen nach Westen geflohen und haben dabei natürlich sämtliche Zugangsstraßen verstopft. Und es war für die Franzosen nicht mehr möglich, einen Widerstand zu organisieren. Die Stadt Paris wurde ohne einen Schuss übergeben. Die durften die Deutschen dann kampflos besetzen.
Und dann haben wir eben diese Zeit, über die wir jetzt vor allen Dingen sprechen wollen.
Die Zeit der Besatzung Deutschlands in Frankreich, die Zeit der Occupation, ich nenne es gerne mit dem französischen Wort, damit ich es von anderen Okkupationen unterscheiden kann.
Aber ja, wie verhielt sich denn jetzt Deutschland in Frankreich? Sie besetzt Paris, es kommt zu der Kapitulation, aber da passiert auch sehr viel politisch. Und was macht denn jetzt das Deutsche Reich?
Also, die Deutschen haben von der neuen französischen Regierung, Philipp Pétain, dem Held von Verdun, der 1916 im Ersten Weltkrieg in der Lage war, die Stadt Verdun gegen die deutschen Angriffe zu verteidigen. Philipp Pétain musste den Waffenstillstand unterschreiben und es wurde eine Waffenstillstandskommission eingerichtet, die sozusagen die Bedingungen des Waffenstillstands und die Teile des Waffenstillstandsvertrags überwachte. Diese Waffenstillstandskommission war von beiden Seiten, von Franzosen und von Deutschen besetzt worden, aber die Deutschen haben sich selten an die Bedingungen der Waffenstillstandsverträge gehalten. Die Waffenstillstandskommission musste dann immer sich den Protest der französischen Vertreter anhören, aber das war den Deutschen doch egal. Die hatten sozusagen den Krieg gewonnen. Und in Frankreich selbst war die Auffassung von dieser Schlacht, die jetzt im Mai und Juni 1940 verloren war, wurde ähnlich. Die hatten das Gefühl, wir haben den Krieg verloren und wir müssen uns jetzt auf eine lange Zeit einstellen, in der wir mit diesen Deutschen auszukommen haben. Das sieht man zum Beispiel an den Deutschkursen, die das Deutsche Institut in Paris gegeben hat. Die waren niemals vorher und nachher nicht so gut besucht wie in den Jahren 1941, 42, als man in Frankreich davon überzeugt war, wir sollten besser Deutsch lernen, weil wir mit diesen Deutschen jetzt noch sehr, sehr lange uns unterhalten müssen. Frankreich selbst wurde in sehr, sehr viele unterschiedliche Zonen aufgeteilt. Wir sprechen natürlich gerne von der besetzten und unbesetzten Zone. Die deutschen Militärs haben sich die gesamte Atlantikküste geschnappt, weil sie wussten, das ist der einzige Platz, wo die britische Marine noch landen kann. Aber jenseits der Atlantikküste, also bei Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, begann dann auch schon sehr schnell im Osten die unbesetzte Zone, die den gesamten Süden von Frankreich umfasste. Italien bekam einen ganz kleinen Teil an Besatzungszone, weil Mussolini sich eindeutig viel zu spät in den Krieg auf der Seite Hitlers eingemischt hat, erst als Frankreich praktisch schon besiegt war. Und das hat er spüren müssen, indem Hitler ihm paar Täler in Savoyen und so gegeben hat. Also vielleicht war Nizza zu dem Zeitpunkt wieder italienisch geworden. Als dann später im Herbst 1942 auch die unbesetzte Zone von deutschen Truppen besetzt worden war, da bekam Mussolini ein deutlich größeres Stück vom Kuchen und hat sehr große Teile Südostfrankreichs und Korsika bekommen. Es gab auch noch im Norden eine unterschiedliche Besatzungszone, denn die beiden Departements Pas-de-Calais und das Département Nord, ganz oben am Nordzipfel von Frankreich, wurden dem Militärbefehlshaber von Belgien und Nordfrankreich, der hieß dann auch Belgien und Nordfrankreich, unterstellt. Und das vor allen Dingen aus volkstumspolitischen oder ethnopolitischen Gründen, weil dort gab es und gibt es sogar heute noch eine kleine flämischsprachige Minderheit, eine winzige Minderheit. Aber man hat in Berlin entschieden, dieses soll möglicherweise mit den Flamen aus Belgien zusammengetan werden, damit sie ihr Volkstum, damit sie ihre Sprache bewahren können. Ob es schon so weit war, dass man einen flämischen Staat hätte planen können. Es gab natürlich einige dieser Ideen auch in der Regierung im Deutschen Reich damals. Aber formell wurden diese Sachen erst durchgesetzt, als das Deutsche Reich die Gebiete schon wieder verloren hatten im Herbst 1944. Da gab es tatsächlich einen Gau Flandern und einen Gau Wallonien und so weiter. Und also, es gab natürlich die Annexion von Elsass-Lothringen, dem alten Reichsland.
Genau, ja.
Das wurde de facto annektiert. Es wurde natürlich niemals ausgesprochen, aber alle Gesetze und alle Handlungen in Elsass-Lothringen wurde vom Deutschen Reich durchgeführt, bis dann auch 1942 tatsächlich die elsässische männliche Jugend in die deutsche Armee gezwungen worden ist. Aber es gab niemals offiziell ein Annexionskommen, weil man möglicherweise vom Auswärtigen Amt aus in Berlin die französische Regierung nicht allzu sehr drangsalieren wollte. Man musste ja mit Frankreichs Produktion auch den Zweiten Weltkrieg weiterführen. Und es gab kurze Zeit bis spätestens 1942 eine Art Demarkationslinie auch im besetzten Teil von Frankreich, eine sogenannte Nordostlinie oder auch Führerlinie genannt, die sich von Ärmelkanal ein bisschen nach Südosten und dann nach Süden erstreckte, also etwas im Vorfeld von Elsass-Lothringen. Das war bis 1942 das Expansionswunschgebiet des Deutschen Reiches. Da gab es sehr, sehr viele Pläne. Sommer 1940, als man gegen Frankreich den Sieg so schnell davongetragen hat, da war die Expansionslust im Deutschen Reich massiv gewachsen und man dachte an eine Grenze wie im Spätmittelalter oder an die Grenze zwischen dem Heiligen Römischen Reich und dem Französischen Königreich von 1552. Das hätte natürlich dann etliche ostfranzösische Gebiete in die Gewalt des Deutschen Reiches gebracht. Dieses wurde allerdings ab 1942 nicht weiter verfolgt. Bis zu dem Zeitpunkt hat man an dieser Demarkationslinie alle rückreisenden Franzosen, die entweder vorher aus den kriegsbetroffenen Gebieten herausgeholt worden waren und evakuiert worden waren oder dann vor der deutschen Armee 1940 geflohen waren, die hatte man dann extrem untersucht und nicht einen einzigen Franzosen, nicht eine einzige Französin zurückgelassen, die nicht dem rassistischen und politischen Ideal der Nationalsozialisten entsprachen. Das war also sozusagen eine Zonenaufteilung Frankreichs nicht in zwei Zonen, sondern in fünf.
Also quasi die Grenzen von Lotharingien nochmal darauf zurückgegriffen.
Ja. Also spätestens zu Beginn der frühen Neuzeit, das war der ganz feuchte Traum. Ja, Burgund wurde dann auch nochmal ins Visier genommen, als man im Sommer 1940, also kurz nach Abschluss des Waffenstillstands, geplant hat, die Südtiroler aus dem italienischen Machtbereich von Mussolini rauszuholen, weil sich Hitler und Mussolini ja geeinigt hatten, dass Südtirol italienisiert werden durfte und alle die Südtirolerinnen und Südtiroler, die ihr Deutschtum behalten wollten, waren als Optanten ins Deutsche Reich eingeladen, kamen dann auch in die Lager der Volksdeutschen Mittelstelle, die dafür zuständig war, diese ganzen deutschen Volkstümer, die irgendwie in den Verhandlungen einerseits Hitler-Mussolini, andererseits Hitler-Stalin aus ihrer Heimat fliehen wollten, die dann eben in neue Gebiete anzusiedeln. Und für die Südtiroler war die Franche-Comté und Teile der Bourgogne vorgesehen. Da gab es sogar eine Kommission, die ist im Juli 1940 in die Gebiete gefahren und hat sich das angeschaut, was bald unser sein würde. Und die Städte sollten auch umbenannt werden. Chalon sollte in Meran umbenannt werden und so weiter. Besançon sollte zu Bozen werden, sodass die Südtiroler auch ihre Städtename mit nach Frankreich nehmen durften. Das Ganze wurde allerdings nicht ernsthaft verfolgt. Aus irgendwelchen Gründen war das auch praktisch nicht zu realisieren, denn die Südtiroler Optanten hatten verlangt, dass alle Franzosen aus diesen Gebieten vertrieben werden sollten. Damit alles nur den Südtirolern gehörte. Da war schon mal die SS vor, weil die SS hat in diesen Gebieten nach dem Namen Burgund auch alte germanische Burgunden gesucht und dachte sich, da müssen doch noch welche übrig sein. Die kann man auch dann rassisch viel überprüfen und eine Einwanderzentrale einrichten und dort alle blonden und blauäugigen Menschen in diesen Gebieten einfach zu Germanen zu erklären. Und zweitens waren die Bevölkerungsverhältnisse nicht so gestaltet, dass da noch irgendwas hätte funktionieren können in der Franche-Comté oder in der Bourgogne, denn die Zahl der Südtiroler war einfach zu gering, um dort all die Plätze zu besetzen, die vorher von Französinnen und Franzosen gesetzt worden waren. Das heißt, für Besançon zum Beispiel sollten die 65.000 Einwohner von Besançon durch 20.000 Südtiroler ersetzt werden. Geht in der Produktion überhaupt nichts mehr. Das war dann für das Deutsche Reich eben auch gefährlich, weil man wusste, man brauchte die französische Produktion auch für den weiteren Zweiten Weltkrieg.
Jetzt als nächste Frage, oder die nächste Frage, die mir in den Kopf kam, war die Reaktion der französischen Gesellschaft. Hattest du schon so ein bisschen bis darauf eingegangen, aber das ging ja dann am Ende doch relativ schnell im Vergleich gerade zu Kriegen davor. Und man wurde jetzt ja eben mit einem Besatzungsregime konfrontiert. Wie war das denn am Anfang für die französische Gesellschaft? Wie hat die denn darauf reagiert?
Also die Teile der französischen Gesellschaft, die nicht von Verfolgung bedroht waren, haben sich sehr schnell an die Deutschen gewöhnt. Man spricht im Französischen von Accommodation, das heißt sowas wie Anpassung. Und eben aufgrund der Tatsache, dass man überzeugt war, dass die Deutschen jetzt den Krieg gewonnen hätten, haben sie sich darauf eingelassen. Über Akkommodation kam es natürlich auch zu Kollaboration. Das waren auf industrieller Ebene aber nur wenige große Firmen, nur ganz wenige. Renault zum Beispiel. Renault hat sich richtig an den Hals von Hitler geworfen. Auch der Chef von Renault war schon in den 30er Jahren einige Male in Deutschland und wurde dort auf der Automobilausstellung empfangen und so weiter. Renault hat sich richtig aus dem Fenster gehängt. Einige andere Firmen auch, aber in der Regel haben die französischen Firmen einfach versucht zu überleben und das eben und Abgabe des Materials und der Produktion, die die Deutschen verlangt haben. Und die Deutschen haben sehr verlangt. Wenn man alles zusammenrechnet, ist Frankreich im Zweiten Weltkrieg das Land gewesen, das am meisten an Deutschland hatte bezahlen müssen. Entweder an finanziellen Mitteln oder an Produktion oder eben dann ab der Einführung des Service de Travail Obligatoire, also der Zwangsarbeit für die französische Menschen, für französische Männer und Frauen, eben auch an Arbeitskraft. Man geht davon aus, dass Frankreich während des Zweiten Weltkriegs etwa ein Viertel seines Volksvermögens an das Deutsche Reich abgeben musste. In der allgemeinen Gesellschaft hat man natürlich zugesehen, dass man mit den Deutschen gut auskommt. Es war dann ja auch einigermaßen positiv für viele Französinnen und Franzosen, dass diese deutschen Soldaten nicht ganz die Tiere waren, wie sie von der französischen Propaganda zuerst beschrieben worden war und dass man mit ihnen einigermaßen auskommen konnte. Und es gab natürlich auch Bereiche in der französischen Gesellschaft, ja, ich würde sagen, namentlich in den eher kriminellen Gegenden, die sehr gut mit den Deutschen arbeiten konnten, also in Paris zum Beispiel, ist die halbe kriminelle Unterwelt auf der Seite der Deutschen gewesen, haben den Deutschen bei der Beschaffung von Materialien geholfen. Es gab natürlich auch in Frankreich dann Konsumbeschränkungen und so und die Unterwelt kam da an dem allen vorbei. Da gab es dann auch massive Kontakte zwischen der deutschen Armee und der Unterwelt und es gab natürlich auch etliche zweifelhafte Einrichtungen in Paris, die von Deutschen sehr gerne besucht worden waren, in denen man alles bekommen hat, von Champagner bis zu Kaviar und so weiter, die wurden dann auch sehr oft eben von den höheren deutschen Offizieren besucht. Ich denke da an ein Bordell, das den englischen Namen 122 getragen hat, also 1-2-2 auf Englisch, weil es in der Straße, an deren Namen ich mich nicht ganz erinnern kann, unter der Hausnummer 122 stand und die Herren dachten, sie könnten es geheim halten, wahrscheinlich vor ihren Frauen, dass sie in das Bordell gehen, indem sie angefangen haben, Englisch zu sprechen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Frauen das nicht sofort durchschaut haben und dergleichen mehr. Und es gab natürlich, das habe ich ja auch schon gesagt, den Versuch, mit diesen neuen Besatzungstruppen auch zu kommunizieren und auf diese Weise auch das Beste herauszuholen für die französische Gesellschaft und die einzelnen französischen Individuen, bis dann spätestens der Service de Travail Obligatoire 1942 aufgezwungen wurde. Da änderte sich die Situation radikal. Da war dann auch klar, dass das Deutsche Reich bald dem Ende entgegengeht. 1943 ist die 6. Armee in Stalingrad untergegangen und das war dann den Französinnen und Franzosen klar, dass sich dieses Regime nicht ewig halten würde. Und vor allen Dingen, wer sich vor dem Service de Travail Obligatoire retten wollte, der sich nicht von den Deutschen zur Zwangsarbeit zwingen wollte, der ist meist in den Widerstand gegangen.
Aber bevor wir jetzt quasi dazu kommen, dass es sich ändert, bleiben wir mal weiter noch am Anfang. Gab es einen Unterschied zwischen den verschiedenen Regionen? Ich meine wahrscheinlich am prominentesten zwischen Vichy, wie es ja genannt wird, der Nichtbesatzungszone und der Besatzungszone. Aber ja, also gab es einen Unterschied in der Kollaboration und oder in der, ich habe das französische Wort wieder vergessen, ja, Paris, das Land.
Es gab schon in einigen Regionen, in der es vielleicht mehr Sympathisanten gab als in anderen Regionen. Ich denke vor allen Dingen an die französische Peripherie. In diesen Gegenden gab es schon seit zig Jahren, seit einem Jahrhundert möglicherweise, Kulturbewegungen, die versucht haben, sich von der Pariser Zentrale abzugrenzen. Ich denke hier namentlich an Korsika, an die Bretagne, in Flandern nur sehr, 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 sehr wenige. Aber in der Bretagne hat die deutsche Regierung oder die deutsche Militärverwaltung auch versucht, diese kulturell eigenständigen und manchmal sogar separatistischen Bewegungen zu unterstützen, was nicht besonders gut gelungen ist. Da gab es dann ein paar bretonische Einheiten, die dann auch über die Straße marschiert waren und sich dann in den bretonischen Städten gezeigt haben, die vielleicht ein bisschen größer waren, einige hundert. Die wurden dann allerdings vom Rest der bretonischen Bevölkerung gerne mit faulen Obst und mit Steinen begrüßt. In Korsika gab es natürlich seit jeher eine Autonomiebewegung. Da waren die Deutschen allerdings nur vor dem Zweiten Weltkrieg sehr interessiert, weil im Zweiten Weltkrieg hatte man dieses Gebiet doch möglicherweise schon sehr früh Mussolini zugesprochen und deswegen hatten die Deutschen kein Interesse, aus dem Bündnispartner, dem Alliierten Mussolini, hier eine autonomistische korsische Bevölkerung zu übergeben. In Südfrankreich gab es natürlich einen Anteil der baskischen Bevölkerung. Die Masse der baskischen Bevölkerung allerdings liegt auf der anderen Seite der spanisch-französischen Grenze. Und da man mit Franco auch ein gutes Verhältnis suchte, wurde auch in Südfrankreich die baskische Unabhängigkeitsbewegung nicht direkt unterstützt. Es gab ein paar Baskenforscher, die wurden immer wieder gerne von Werner Best, dem Chef der Zivilverwaltung, also dem administrativen Chef, nach dem Baskenland in Südfrankreich geschickt, damit die dort ihre Studien über dieses fremde Volkstum machen konnte, aber man hat es nicht gewagt, das Baskentum insgesamt in irgendeiner Weise zum Aufstand gegen die französische Zentralregierung oder zur Abtrennung des Gebietes zu ermuntern, weil man nämlich sich nicht leisten konnte, dass das die Basken auf der anderen Seite der Grenze gegen Franco auch machen. Und insofern, es gibt dann schon gewisse regionale Unterschiede, aber die sind minimal. Die Masse der französischen Bevölkerung, selbst in diesen manchmal kulturell getrennten Gebieten, waren in diesem Krieg auf der Seite der französischen Zentralregierung. Und es war ja auch so, dass die Vichy-Regierung unter Philippe Pétain den konservativen Franzosen auch eine Alternative geboten hat. Das war nicht ganz Nationalsozialismus, Faschismus, aber das war immerhin konservative, autoritäre Diktatur mit durchaus großen antisemitischen Bewegungen und auch einer antisemitischen Gesetzgebung, die auch ohne deutsche Beihilfe von Vichy-Frankreich durchgesetzt worden sind. Und da haben dann natürlich viele Franzosen im eigenen Land die autoritäre und rechtsextreme Regierung unterstützen können. Da mussten sie gar nicht groß ihre Anleihen bei den Nazis, die im Land stehen, suchen und die zu imitieren versuchen. Es gab natürlich Probleme auf der Seite der besetzten Zone in Nordfrankreich und in Westfrankreich. Wenn es dort zu Vorfällen kam, da wurde auch schon ab 1940 und 1941 Rache an der Zivilbevölkerung gesucht. Das hatte man in den südfranzösischen Gebieten erst ab 1942 gespürt, als die deutsche Armee auch den Süden besetzt hat.
Aber um es mal ganz grob zusammenzufassen mit Vichy, auch Vichy kooperierte ja mit Deutschland.
Vichy, Pétain kooperierte, Laval kollaborierte. Die Idee war zuallererst, je mehr wir mit den Besatzern zusammenarbeiten, desto besser würde die Situation für Frankreich und für die Französinnen und Franzosen insgesamt. Aber es war natürlich auch eine Interessengleichheit. Im Antisemitismus, im Antikommunismus standen die den Nazis kaum hinterher. Und wenn man sich die ersten judenfeindlichen Gesetze von Vichy ansieht, die haben zum Teil auch noch deutsche Gesetze übertroffen.
Ja, seltsame Zeit. Jetzt hatten wir aber schon so ein bisschen diesen Wandel angesprochen, dass es sich eben 42, 43 einfach vieles ändert. Du meintest am Anfang, die Franzosen haben sich darauf eingestellt, dass das jetzt länger dauert und dann merkt man eben, langsam bröckelt der deutsche Sieg, um es vielleicht mal so zu formulieren. Was bedeutet das denn jetzt? Also gab es noch mehr Gründe außer die Niederlagen Deutschlands?
Ja, natürlich, die Waffenstillstandskommission wurde ja nicht müde, die deutschen Übergriffe anzuklagen. Das allerdings konnten sie nicht öffentlich machen, dafür hatten sie kein Sprachrohr, um das in Frankreich zu verbreiten. Aber das bedeutet natürlich auch, dass diese Übergriffe von der Zivilbevölkerung durchaus gespürt worden sind. Und außerdem haben wir das Schlüsseljahr des Zweiten Weltkriegs 1941. Zwar konnten die Deutschen in der Sowjetunion zuerst Tausende von Kilometern Gebietsgewinne erzielen, aber spätestens nach dem Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg, das Deutsche Reich hat am 11. Dezember 1941 den USA den Krieg erklärt, wurde die Situation für Frankreich doch etwas absehbarer besser. Man hatte die Hoffnung, dass mit diesem Kriegseintritt auch die Situation auf dem europäischen Kontinent irgendwann mal besser würde, weil man den Amerikanern eben zutraute, diesen Krieg für sich zu entscheiden. Die Erfahrung hatte man praktisch schon im Ersten Weltkrieg gemacht. 1917 hat sich die Lage an der Westfront durch die amerikanischen Truppen ganz massiv für die Westalliierten gebessert gehabt. Und wie ich schon gesagt habe, der Service de Travail Obligatoire war ein Schlag ins Gesicht der Franzosen. Mit sowas hatten sie nicht gerechnet. Und dass jetzt Hunderttausende von französischen Arbeitskräften, über eine 500.000, plötzlich ins Reich verschleppt wurden und dort auch nicht gerade sehr gut behandelt wurden, hat die französische Einstellung zum deutschen Besatzungsdiktat schon erheblich verschlechtert.
Dann beginnt ja auch die Resistance immer stärker zu werden.
Ja.
Was ist denn so die Rolle oder der Einfluss von der Resistance? Wie wichtig war denn die, ich mache es Anführungszeichen, weil es war ja nicht nur eine Bewegung, es waren ja viele verschiedene Gruppen, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, ja.
Wie wichtig war denn der Einfluss der Resistance?
Also gut, das ist schon richtig, dass du das unterteilst. Wir können eigentlich nicht von der Resistance als einheitlicher Gruppe sprechen. Aber irgendwann mal haben sich selbst die kommunistischen Widerstandskämpfer in Frankreich unter Charles de Gaulle untergeordnet. 1943, glaube ich, spätestens wurde ausgegeben, dass sie die Befreiungsversuche der France Libre, so wie es Charles de Gaulle seine Truppen in England genannt hat, und dann natürlich der Force Française de l'Intérieur sich unterordnen. Wir müssen auch nochmal zurückgehen. Die Kommunistische Partei war in Frankreich 1939 verboten worden, weil man gesehen hat, der Chef aller Kommunisten auf der Welt, Josef Stalin, hat gerade einen Nicht-Angriffspakt mit Hitler, mit dem Feind von Frankreich unterschrieben. Und deswegen wurden Kommunisten schon ab 1939, ab dem Herbst 1939, in französische Gefängnisse eingefahren. Und für den kommunistischen Widerstand insgesamt war der Nicht-Angriffspakt vom August 1939 ein Genickschlag. Die haben erstmal ihre Orientierung verloren gehabt. Und das wurde erst wieder auf die Reihe gebracht durch den Überfall des Deutschen Reiches auf die Sowjetunion und den Angriff am 22. Juni 1941. Jetzt standen die Kommunisten Frankreichs auch wieder auf der richtigen Seite und konnten ihren Widerstand massiv ausbauen. Und der kommunistische Widerstand war in Frankreich auch der allerstärkste. Wenn wir das zusammenrechnen würden, sind mindestens ein Drittel des Widerstandes in Frankreich kommunistische Gruppen. Natürlich gibt es da auch unterschiedliche Gruppen, sind nicht alle Mitglieder der KPD, aber doch weiter links als die Section Française, l'Internationale Ouvrière, also sozusagen die Sozialdemokratie Frankreichs. Und das wurde dann ab spätestens 1943 einheitlich geregelt und auch die Kommunisten haben die Anweisungen aus Großbritannien von Charles de Gaulle und anderen Widerstandsorganisatoren angenommen. Und deswegen war der Widerstand einigermaßen einheitlich. Obwohl es viele unterschiedliche Gruppen waren, haben sie sich alle an das gehalten, was von London aus vorgegeben worden ist. Und massiv wurde der Widerstand in den Wochen vor der alliierten Landung 1944 in der Normandie. Also ab Mai 1944 ist der Widerstand überall in Frankreich massiv ausgebrochen und hat zugenommen aus dem einfachen Grunde, weil man die deutschen Truppen im französischen Land ablenken wollte, die dann gar nicht erst die Möglichkeit haben sollten, an die Küste in die Normandie vorzustoßen.
Bevor wir jetzt da aber weitermachen, vielleicht nochmal ein ganz kurzer Abbieger nach hinten. Was mich noch gerade interessiert, wir hatten jetzt über Vichy gesprochen, ich spreche das jedes Mal anders aus, jedes Mal falsch, aber auch über die Gesellschaft und wir hatten ganz kurz das Thema Juden gestreift. Ja. Soweit ich mich richtig entsinne, war es ja auch so, dass Vichy die Juden ausgeliefert hat, aber vielleicht kannst du das mal mein Wissen einordnen.
Eine gewisse Unterscheidung in der antisemitischen Politik der Vichy-Regierung. Ausländische Juden wurden verfolgt und zum Teil auch von der unbesetzten Zone aus an die Deutschen ausgeliefert. Französische Juden allerdings wurden nicht so massiv von Vichy angegangen. Das hat dann allerdings auch dazu geführt, dass bei den großen Razzien, zum Beispiel die Razzia des Val d'Hiver, benannt nach dem kurzzeitig eingerichteten Konzentrationslager in Paris im Velodrom d'Hiver, da man tatsächlich für die Verhaftung der jüdischen Menschen in Paris gar nicht großartig die deutschen Behörden oder die deutschen Soldaten gebraucht hat. Das hat die französische Polizei für die Deutschen gemacht und sie dann auch im Velodrom d'Hiver dann den Deutschen übergeben, beziehungsweise die meisten wurden erst einmal nach Drancy, einem Ort im Nordosten Paris, deportiert und von dort aus dann in die Konzentrationslager des Ostens oder in die Vernichtungslager des Ostens deportiert. Da haben es auch die französischen Behörden vornehmlich ausländische jüdische Menschen verhaften lassen. Das insgesamt wurde prozentual doppelt so viele ausländische jüdische Menschen aus Frankreich in die Vernichtungslager deportiert als französische jüdische Menschen.
Und jetzt daran anschließend, weil jetzt von deutscher Seite war ja nicht das einzige Verbrechen, was man begonnen hat oder was man getan hat in Frankreich an den Juden. Es gibt ja relativ viele Verbrechen. Da sind wir wieder bei 43, wo es ja wohl ein bisschen mehr geworden ist. Mir ist immer in den Gedanken oder in Erinnerung Oradour-sur-Glane, ja, das Massaker, aber es war ja auch nicht das einzige.
Nein. Es gab namentlich in den Wochen vor der Landung der Alliierten in der Normandie und dann in den Monaten nach der Landung eine sehr, sehr große Zahl von Massakern der Deutschen an der Zivilbevölkerung, da zum Teil ganze Ortschaften ausradiert wurden, Männer, Frauen und Kinder ermordet wurden. Allein ein Viertel dieser Morde gehen auf das Konto der SS-Division Das Reich, die ja nicht von ungefähr ihr Verbrechen, ihre Tätigkeit im Osten gelernt haben. Die SS-Division Das Reich war bis 1944 ausschließlich an der Ostfront eingesetzt und dort eben auch schon an Massakern beteiligt. Und die wurde jetzt zur Landung der Alliierten in der Normandie nach Frankreich befohlen, um dort gegen die Alliierten oder eben auch gegen die französischen Widerstandskämpfer vorzugehen. Und das zeigt auch ein bisschen den Hintergrund, der sich jetzt ändert. Frankreich war von Deutschland eigentlich verschont worden. Wenn wir uns ansehen, was in Frankreich im Juli 1944, im August 1944 an Verbrechen von Deutschen begangen worden sind, dann war das der Alltag der deutschen Verbrechen in Osteuropa. Das, was Oradour sur Glane erlitten hat, haben russische und polnische Dörfer jeden Tag des Zweiten Weltkriegs erleiden müssen. Dort fanden solche Massaker eben täglich statt. Und das war eben dann auch der Grund, dass man die SS-Division Das Reich nach Frankreich beordert hat, weil man wusste, im Deutschen Reich, in Berlin wusste man, die fackeln nicht lange, die bringen massiv Zivilbevölkerung um. Und auf diese Weise hatten sie gehofft, dass man vielleicht den Widerstandswillen der französischen Bevölkerung für immer brechen könnte, was nicht der Fall war, weil die Alliierten einfach zu schnell vorgerückt waren.
Und jetzt haben wir eben das Vorrücken der Alliierten, um es ein bisschen vielleicht zu verbinden. Wir haben die Resistance, die jetzt stärker geworden ist. Ja. Vielleicht da nochmal anknüpfend die Frage. Wir haben eben die Landung D-Day, ist relativ bekannt. Aber welche Rolle spielt jetzt die Resistance beim Vorrücken der Alliierten in Frankreich?
Also die Resistance ist vor allen Dingen dafür verantwortlich, deutsche Truppen im Juli 1944 in den Gegenden zu binden, die nicht für die Verteidigung in der Normandie einen Einfluss nehmen konnten. Und das hat natürlich die deutsche Abwehr in der Normandie stark zurückgehalten. Es ist nicht so, dass die Resistance nur einen massiven militärstrategischen Einfluss für den Sieg der Alliierten im Krieg hatte, aber um die Deutschen zurückzuhalten und auch die Nachschubwege der Deutschen anzugreifen, da war die Resistance schon mitverantwortlich. Da gehen sehr, sehr viele der Erfolge auf die Anschläge der Resistance auf deutsche Kolonnen oder deutsche Eisenbahntransporte zurück.
Sieht man ja auch heute, wenn man in die Ukraine schaut, wie wichtig die Resistance hinter den Linien ist, um den feindlichen Nachschub einzuschränken. Aber von 44 ist es jetzt kein langer Weg mehr aus heutiger Sicht bis 45.
Ja. Interessant ist allerdings noch der August 1944, als Paris 23. August 44 befreit worden war und schon am nächsten Tag Charles de Gaulle nach Paris kam und dort seine Wanderung oder seine Demonstration auf den Champs-Élysées durchgeführt hat und sich dann ans Mikrofon gestellt hat und über die Befreiung von Paris gesprochen hat und Paris maturisé, mais Paris libéré, libéré par soi-même etc., hatte die Resistance nicht mit einem Wort erwähnt. Das hat er einfach verschwiegen, aus dem einfachen Grunde, weil ein Löwenanteil der Resistance in Frankreich kommunistische Resistance war. Und dann wollte dieser Bewegung dann nicht zu viel eigenen Gehalt und eigene Initiative zugestehen. Aber dann kam natürlich der schnelle, das ein rasanter Vormarsch von General Patton, der mit seiner Panzerarmee mindestens so schnell nach Osten vorgedrungen war, wie Sommer 1940 Rommel und Guderian nach Frankreich vorgedrungen. Von Paris, die Befreiung wird auf den 23. August 1944 angesetzt, war Patton eine Woche später, praktisch 8 Tage später, an der Maas angekommen. Das sind 250 Kilometer östlich von Paris. Ich bin mir sicher, dass dann irgendwann mal einige Panzer stehen geblieben sind, weil sie kein Benzin mehr vorhanden war, aber der ist mit einem Affenzahn nach Osten vorgedrungen, was dann allerdings auch in den westdeutschen Gebieten, in den deutschen Eroberungsgebieten in Frankreich zu einer Panik geführt hat. Im Gau von Josef Pürkel, das ist der Gau Westmark, der umfasste die Pfalz, das Saarland und die eroberte und de facto annektierte Moselle. In der Moselle hat Birkel am 31. August 1944, also 8 Tage nach der Befreiung von Paris, sämtliche Reichsdeutschen aus dem Westteil des Gaues zurückberufen hinter die Grenze des Reiches, weil er gedacht hat, 2 Tage später wird General Patton schon hier mit seinen Panzern in der Moselle und in Metz stehen. Das hat zu enormer Unruhe geführt. Irgendwann mal wurden auch die Bahnen in der Moselle, die deutschen Bahnen dort nicht mehr bedient. Und dann sind natürlich ein paar der Militärs auf die Idee gekommen, nachzufragen, was ist denn hier los? Hier funktioniert ja überhaupt nichts mehr. Am 1. September war da plötzlich alles liegen geblieben, weil die Deutschen sich zurückgezogen haben. Das hat dann tatsächlich auch zur Abberufung von Gauleiter Josef Birkel im Gau Westmark geführt, der dann weniger als 5 Wochen später an einer Krankheit gestorben war. Aber es hat auch zu einigen Zerstörungen geführt. Die Deutschen, die dort ihre Posten in der Moselle in Metz verlassen haben, haben dann auch versucht, alles zu verbrennen, damit nichts in die Hände der Alliierten führt. Ich kann mich vor allen Dingen an Teile des Archivs von Metz, an viele Urkunden erinnern und natürlich auch sehr wertvolle Inkunabienbücher aus der Frühzeit des Buchdruckes, die alle in einer Wehrmachtskaserne vor Bombenangriffen untergebracht waren, die dort eigentlich geschützt untergebracht waren, aber irgendein Wehrmachtsfeldwebel hat alles in Brand gesteckt und dabei ist ein guter Teil der Archivunterlagen von Metz verloren gegangen.
Nee. Ich wiederum erinnere mich an die Industriekomplexe, die dann abgebaut, zerstört worden sind, unbrauchbar gemacht worden sind auf diesem Rückzug, damit sie den Alliierten nicht in die Hände fallen.
Und besonders grausam waren die Momente, da die Deutschen im Winter 44/45 wieder Teile der einst von den Alliierten schon eroberten und befreiten Gebiete zurückerobert hatten. Da wurde auch unter der Zivilbevölkerung hingerichtet, was man erwischt hatte. Es gab einige Vogesentäler, die von den Deutschen noch im Winter 1945 zurückerobert worden waren. Die haben auch Männer, Frauen und Kinder alle an die Wand gestellt und erschossen.
Jetzt gehen wir aber vielleicht mal in die Zeit nach dem Krieg. Wie wird denn in den Ländern damit umgegangen? Also die deutsche Perspektive ist vielleicht nicht ganz so interessant wie die französische Perspektive. Deswegen vielleicht die zuerst. Man musste nach dem Krieg als Sieger trotzdem damit umgehen. Wir hatten Kollaboration, wir hatten Resistance. Du bist schon ein bisschen darauf eingegangen, dass Charles de Gaulle eben die Rolle der kommunistischen Resistance ein bisschen runtergespielt hat. Aber man musste ja auch irgendwie mit der Kollaboration umgehen.
Zuallererst zurück zu dem Punkt der in Frankreich von den Deutschen ein zweites Mal eroberten Gebiete oder Täler, meistens in den Vogesen, auch einige andere Gegenden im Norden von Frankreich. In diesen Gegenden hat das für ein Trauma gesorgt. Mhm. Auch wenn sie sich das nicht mal anmerken lassen, man merkt, dass den Leuten das noch ein bisschen nachhängt. Besonders schlimm allerdings, was die Kollaborationsaufarbeitung betrifft, waren die Gebiete Elsass-Lothringen, weil die ja de facto dem Deutschen Reich eingegliedert worden waren und die deutschsprachige Bevölkerung in diesen Gebieten mehr oder minder von der deutschen Besatzung oder der deutschen Annexion profitiert haben, zumal sie oftmals namentlich in der Moselle Gebiete bekommen haben, die von den französischsprachigen Bauern 1940 verlassen worden waren oder da die französischsprachige Bevölkerung von den Deutschen vertrieben worden war. Und dann kamen eben nach 1945 diese früheren französischen Nachbarn zurück. Sie wurden dann auch Le Revenant genannt, die Wiedergänger. Das ist im Französischen dasselbe Wort wie für die Untoten. Und die fanden dann auch ihre Gebiete, ihren Landbesitz von den anderen Bauern als annektiert wieder. Die haben zum Teil die Rheinsteine herausgerissen, um nicht, dass man nicht wieder rekonstruieren konnte, wo die alten Grenzen zwischen dem Landbesitz der französischsprachigen und deutschsprachigen Bauern war. Und das hat natürlich, das Trauma spürt man in diesen Gebieten noch heute. In anderen Gebieten Frankreichs war es nicht ganz so massiv, weil dort die ansässige Bevölkerung nicht wirklich von den Deutschen profitieren konnte. Es gab natürlich eine versucht, Reinigung. Teilweise ging dann diese Reinigung auch in ähnlicher Weise vonstatten, wie vorher unter den Deutschen es war. Es wurde von verschiedenster Seite Verdächtigung ausgesprochen und die Militärinstitutionen mussten tätig werden und Leute verhaften und so weiter. Und dann wurden natürlich auch Befragungen durchgeführt. Und wenn jemand das Pech hatte, dass er nicht genug Zeugen nachweisen konnte für seine Unschuld, konnte das auch gleich ins Gefängnis abgehen. Das wurde in vielen französischen Regionen praktiziert. Es gab auch meistens einberufene Komitees, die dann diese Evaluierungen der Kollaboration vorgenommen haben und dann eben auch Bestrafungen vorgenommen haben. Und es gab auch in sehr vielen Teilen der französischen städtischen Bevölkerung massive Eingriffe gegen sogenannte Kollaborateure. Man hatte großen Spaß daran, die weibliche Bevölkerung, die sich irgendwie mit deutschen Soldaten mal getroffen haben, die mussten nur mal mit einem deutschen Soldaten irgendwann mal in einem Café zusammengesessen haben, die wurden dann massiv bestraft. Das war sicher auch eine Form der Rache des Patriarchats an den Frauen, die sich in den Jahren der Besatzung mit Deutschen auch nur haben blicken lassen. Die Frauen wurden den Kopf rasiert und öffentlich ausgestellt und natürlich auch misshandelt und geschlagen und so weiter und so fort und zum Teil auch verhaftet. Und auf diese Weise haben sich manchmal sogar Leute, die vorher mit den Deutschen kollaboriert hatten, auf diese Weise haben sie versucht, sich unschuldig zu stellen, indem sie andere Menschen der Kollaboration bezichtigt haben.
Das ist in Deutschland nie passiert.
Nein, nein, nein. Das ist einmalig für Frankreich. Nein, sowas passiert auf der ganzen Welt. Auf diese Weise versuchen dann einige, ihren Hals zu retten, indem sie andere bezichtigen. Und manchmal hat das auch geklappt.
Jetzt sind wir am Ende des Krieges, schon bei der Aufarbeitung. Jetzt lebst du in Frankreich?
Ja.
Ich weiß nicht, vielleicht hast du auch eine ganz persönliche Meinung oder eine Wahrnehmung davon.
Also ich muss sagen, ich fühle mich in Frankreich als deutscher Mensch vollkommen akzeptiert. Ich habe nie das Gefühl gehabt, in irgendeiner Weise abgelehnt zu werden. In einer Weise, da man mich an die Verbrechen der Großväter erinnern wollte oder so. Das ist nie passiert. Manchmal merkt man in einigen Gegenden, wie ich das vorhin angesprochen habe, in einigen Vogesentäler, dass die Leute noch ein Trauma mit sich besonders wenn sie betonen, dass sie nichts gegen Deutsche haben, da weiß man natürlich, da muss dann irgendwas gewesen sein, was sie auf die Idee hätte bringen können, dass man was gegen Deutsche hätte. Aber ich lebe jetzt aber auch seit über 20 Jahren in Ostfrankreich, in Metz. Und in Metz ist man die Deutschen derartig gewohnt, da schaut schon keiner mehr, wenn ich mit meiner Familie auf Deutsch spreche. Da hebt keiner den Kopf, das ist in Metz so alltäglich, weil von Saarbrücken aus oder vom Saarland aus Metz der erste Ort ist, den man anfährt, wenn man Frankreich besucht. Und am Wochenende springen da schon Hunderte von Deutschen rum.
Ist ja aber hier dieselbe Situation, wenn man in Saarbrücken Französisch hört. Also hört man manchmal, wenn gerade Feiertag in Frankreich ist, hört man das öfters als das Deutsche.
Genau, so ist das auch umgekehrt. Wenn Feiertag in Deutschland ist, kommen sie alle rüber über die Grenze nach Metz und in andere grenznahe Orte, um dort nicht nur einzukaufen, sondern es sich gut gehen zu lassen. Und das ist dort absolut normal. Das fällt dort niemandem mehr auf.
Das ist ja das Schöne an unserer Zeit. Und das ist auch bewahrenswert.
Dass man sich nicht mehr für eine der beiden Nationalitäten ausschließlich bekunden muss und sich für eine und sich in die Feindschaft einreiht, dadurch, dass die beiden Staaten jetzt seit über bald 60 Jahre, 60 Jahre ist es im letzten Jahr gewesen, einen Freundschaftsvertrag haben, hat sich die Situation enorm entspannt.
Ich denke, mit diesen Worten, mit diesen doch positiven Worten, können wir an dieser Stelle auch enden. Also vielen Dank für die Übersicht über dieses sehr große
ein Vergnügen
und sehr breite Thema. Vielen Dank.